Die muslimische Umweltbewegung fliegt bei uns ja immer noch ziemlich unter dem Radar. Tatsächlich aber sind Ökologie und Klima Thema natürlich auch unter Muslimen in Europa. Und natürlich bemühen auch sie sich, ihre Positionen aus der eigenen Tradition heraus zu begründen. Mit dem Koran und mit Überlieferungen zur gelebten Praxis des Propheten Mohammed und aus der islamischen Geschichte. In der Nähe von Granada im spanischen Andalusien, das mehrere Jahrhunderte lang von Muslimen regiert wurde, versuchen Umweltaktivisten heute die Filaha wieder zu beleben, die spirituelle Ökologie des muslimischen Andalusiens. Julia Lai hat an einer Führung vor Ort teilgenommen.
Al-Andalus, der arabische Begriff für das über 7 Jahrhunderte muslimisch regierte Südspanien, ist zu einem Synonym für die intellektuelle und künstlerische Blütezeit des Islam geworden. Architektonische Hochleistungen wie die Alhambra in Granada oder die Mesquita-Kathedral in Córdoba erinnern noch heute an diese Periode relativer religiöser Toleranz. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass diese Hochzeit nicht nur herausragende Künstler, Bauherren und Philosophen hervorbrachte, sondern auch die Landwirtschaft der Iberischen Halbinsel revolutionierte.
Wir sprechen heute über Filaha, das ist ein arabisches Wort für Landwirtschaft. Und wir sind an einem ziemlich besonderen Ort, um über Filaha im 21. Jahrhundert zu sprechen. Wir sind in Spanien, genauer gesagt in Andalusien, und zwar in den Bergen der Alpujarras oder Al-Busharat.
Es ist ein warmer Herbsttag, an dem Hazem Esrari eine Gruppe von knapp 10 Interessierten quer über die Ländereien von Azahra führt. Azahra, das ist eine muslimische Ökofarm, eine Stunde südöstlich von Granada gelegen. Esrari ist Doktorand und lebt eigentlich im englischen Oxford, wo er dazu forscht, wie die Muslime in Al-Andalus Landwirtschaft betrieben, wie sie darüber gedacht, geschrieben und gesprochen haben. Er verbringt die Sommerwochen vor Ort in Andalusien, um Feldforschung zu betreiben und um gelegentlich Vorträge zu halten.
Daher sprechen wir über Filaha nicht als muslimische Landwirtschaft, sondern eher als muslimisch inspirierte Landwirtschaft, wenn man so will. Es als muslimische Landwirtschaft zu bezeichnen, würde etwas weit führen.
Man wisse wenig darüber, sagte Esrari, wie sich die christlichen Westgoten ernährten, die damals auf der Iberischen Halbinsel lebten. Aber wahrscheinlich war es eine einfache Diät. Sie sammelten Eicheln, machten Mehl für Brot daraus und fütterten ihre Schweine damit. Neben dem Fleisch gab es Wurzelgemüse. Das änderte sich allmählich, als die muslimischen Araber die Halbinsel eroberten. Aus dem Nahen Osten brachten sie mit, was sie von Persern und Römern dort übernommen hatten. Exotische Pflanzen und Obstsorten, Ackerbautechniken und Bewässerungssysteme. Und sie entwickelten die Systeme weiter, die sie vor Ort vorfanden.
Die Römer hatten schon sehr ausgeklügelte Wasserleitungen und Acequias entwickelt. Aber die waren eher für die großen Ländereien gedacht, für Großgrundbesitzer, Menschen, die sich Wasserrechte leisten konnten. Der Großteil der Bevölkerung hatte keinen Zugang dazu.
Wie groß der Einfluss der muslimischen Araber auf die Landwirtschaft der Iberischen Halbinsel war, zeigt sich bis heute in der Sprache. Viele der spanischen Bezeichnungen für die Bestandteile von Bewässerungssystemen etwa gehen auf das Arabische zurück. Das spanische Wort für Wasserleitung etwa, acequia, kommt vom arabischen asakia. Unser Tourguide führt uns auf eine Anhöhe. Darauf befindet sich ein großer, runder Wassertank aus Stein. Das Becken erinnert ein bisschen an einen Swimmingpool. Die Andalusier nennen diese Wassertanks bis heute tatsächlich Alberca, von arabisch Alberca, zu deutsch Wasserbecken. Die große Veränderung, die mit den Muslimen ins Land kam, sei jedoch nicht die Technologie gewesen, erklärt Esrari, sondern eher die soziale Revolution, die damit einherging.
Als die Muslime hier ankamen, wurden die Ländereien kleiner. Die Menschen begannen eher kleine Stücke Land zu besitzen. Und ich denke, weil viele von ihnen nordafrikanische Wurzeln hatten und sehr von Stammesdenken geprägt waren, dass sie deswegen auch das Wasser auf die Art und Weise verteilt haben, wie man es im Stamm gemacht hat. Es musste fair sein.
Wer Boden besaß, konnte also Anspruch auf Wasser anmelden, je nach Größe mehr oder weniger. Denn Wasser war eine Art öffentliches Gut.
Land konnte zu Privatbesitz erklärt werden nach islamischem Recht, aber Wasser gehört niemandem.
Das Aushandeln von Wasserrechten hatte noch einen anderen Vorteil. Die Menschen waren so weniger von den Launen der Natur abhängig, mussten nicht auf Regen warten. Und erst ihre komplexen Bewässerungssysteme erlaubten es den Muslimen, etwa Orangen und Auberginen auch in Europa anzubauen. Denn mit viel Wasser und der kräftigen spanischen Sonne ließ sich das nordafrikanische und nahöstliche Klima nachempfinden.
Man könnte Filaha im Scherz auch als eine Methode bezeichnen, die es den orientalischen Muslimen und Nordafrikanern erlaubte, in Europa eine Landschaft nachzuempfinden, mit der sie weiter so essen konnten, wie sie es von zu Hause gewohnt waren.
Auf dem Land, über das Ezraeli uns führt, knüpfen Muslime noch heute an diese Tradition an. Fatima Joanna Redstone, eine britische Konvertitin, hat das Landhaus mit umliegenden Ländereien im Jahr 2018 gekauft, um hier, so steht es auf der Webseite, die spirituelle Ökologie Andalusiens wiederzubeleben. Für Redstone war das auch ein Weg, sich einen persönlichen Traum zu erfüllen.
Ich glaube, ich war damals gerade konvertiert. Ich wollte unbedingt Muslime um mich herum haben. Und in England habe ich keine muslimische Gemeinschaft gefunden, die auf dem Land lebte. In England leben die meisten Muslime in Städten. Ich hatte mich schon davor für Permakultur interessiert. Ich habe das mit großer Leidenschaft verfolgt und wollte, dass meine Kinder draußen aufwachsen, nicht drinnen im Haus.
Fündig wurde sie hier, in Orchiva, einer kleinen Stadt in der Nähe von Granada, wo sich in den vergangenen Jahrzehnten eine wilde Mischung aus spanischen Hippies und muslimischen Mystikern angesiedelt hat. Darunter viele Intellektuelle, Künstler und Umweltschützer. Auch Hazim Ezradi, der ursprünglich aus Marokko stammt, gehört zu denen, die sich intensiv mit der Permakulturbewegung befasst haben und nun einen Weg suchen, diese Art des nachhaltigen Landwirtschaftens im Einklang mit der Natur aus ihrer eigenen religiösen Tradition heraus zu leben. Allerdings, nicht alles, was die Muslime Andalusiens praktizierten, würde heute noch als nachhaltig durchgehen.
Okay, we could talk about maybe an important thing we didn't mention yet. Terracing is important.
Ezradi deutet mit der Hand in Richtung der Hügel, die die Farm umgeben. Überall ist der traditionelle Terrassenbau zu sehen. Auch das praktizierten schon die Muslime. Sie fällten Bäume und ebneten gerade Flächen, um auf den Hängen der Alpujarras Obst und Gemüse anbauen zu können.
So that's the thing where they understand Filaha.
Sie verstanden Filaha, das heißt, die Erde zu kultivieren, als etwas Gutes. Heute würden wir das wohl Umweltzerstörung oder Abholzung nennen, aber diese Kategorien sind sehr modern.
Die Natur als etwas Schützenswertes, das gab es damals noch nicht, sagte Ezradi. Sie war vor allem Wildnis, ein Ort, an dem Gefahren lauerten.
So you find that any sort of relationship with the environment.
Das heißt, jede Art von Beziehung zur Umwelt war gut. Denn Menschen wurden als Sachwalter Gottes auf Erden gesehen. Das heißt, sie machen aus der Umwelt Dinge, die per Definitionem gut sind. Denn das ist es, was Gott von uns will. Filaha, Landwirtschaft, wurde als beste aller Tätigkeiten gelobt.
Produktiv und respektvoll mit der Natur umgehen. Das versuchen auch die muslimischen Ökoaktivisten und Aktivistinnen rund um Fatima Joanna Redstone, die jetzt in Azahra leben. Sie haben die Obstbäume vom Überwuchs befreit, einen heruntergekommenen Stall in eine Ökomoschee umgebaut, Olivenhaine angelegt, kaputte Bewässerungssysteme repariert und die alten Landhäuser liebevoll renoviert. Ihr Traum sei eine Gemeinschaft, in der Muslime aus der ganzen Welt verloren gegangenes Wissen wiederbeleben könnten, sagt Redstone. Und die gerade dadurch das alte Andalusien wieder aufleben lassen.
Der Geist Andalusiens, das ist für mich Dialog, Gedankenaustausch, sich zu öffnen, offen zu sein für Ideen und dafür, Neues zu lernen.